Hallo zusammen. Bevor es gleich mit der eigentlichen Session der Coaches Corner losgeht, möchte ich nur eine kurze Durchsage geben. Wir hatten leider etwas akustische Probleme und deshalb möchten wir uns dafür entschuldigen, fanden den Inhalt aber trotzdem so gut, dass wir gesagt haben, ja, wir veröffentlichen den Podcast. Also sorry dafür und beim nächsten Mal geben wir uns wieder mehr Mühe. Jetzt aber viel Spaß mit der eigentlichen Session. Herzlich willkommen zur 35. Session der Coaches Corner. Wie immer mit am Start dabei ist Mario Schmidt-Wendling in Frankfurt. Guten Morgen, Mario.
Bonjour.
Hi.
Wie geht's dir?
Ja, gut. Mir wird nicht langweilig. Und es ist aufregende Zeit im Triathlon in Deutschland oder generell aktuell. Und irgendwie macht's Spaß. Läuft nicht alles glatt, gibt auch manchmal Rückschläge, aber irgendwie unterm Strich ist alles ziemlich geil aktuell, finde ich.
Ja, wir haben uns mal wieder ein paar Wochen nicht gehört, wie du gerade gesagt hast. Du warst unterwegs beim Ironman Texas, ich war irgendwie unterwegs und gibt ja auch viele andere Baustellen, aber heute haben wir uns endlich wieder zusammengefunden und wir wollten eigentlich, und das war das Hauptthema der heutigen Session, die wir uns vorgenommen haben oder das wir uns vorgenommen haben, nochmal die letzte Folge mit Joel nochmal so ein bisschen analysieren und nochmal ein bisschen die Takeaways besprechen. Und dann sicherlich nochmal, ja, wie du gerade schon gesagt hast, viel los im Triathlon. Vielleicht so die aktuellen Entwicklungen. Es waren die ersten T100-Rennen. Jetzt waren die ersten Ironmans. Was ist uns aufgefallen? Und ja, und dann wird das heute eine kunterbunte Kiste. Ohne Gast heute, aber umso spannender, glaube ich, dann doch trotzdem. Weil wir halt, ich glaube halt dieser, um dann auch jetzt die Brücke zu schlagen, der Podcast mit Joel war, wir haben sehr viel gelauscht, war sehr, sehr interessant. Und wenn du jetzt so mal zurückschaust, vielleicht was waren so deine Top 3 Punkte? Wir können es da so ein bisschen abwechseln dann vielleicht.
Also vorab muss ich mich auch nochmal entschuldigen. Ich habe letztes Mal so ein bisschen eine Latenz drin gehabt, so 1-2 Sekunden Verzögerung. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich es dann nochmal gehört habe, dass ich unhöflicherweise den anderen im Podcast quasi das Wort abgeschnitten habe. Das war nicht meine Absicht, sondern das war ein technisches Problem. Also das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Für diejenigen, die jetzt nach der aktuellen Folge dann vielleicht nochmal die Folge mit Joel hören und denken, der Schmidt-Wendling, das ist ja ein arroganter Fatzke. Das ist mir ganz wichtig, das mal vorab nochmal zu sagen. Aber klar, ich habe im Vorfeld zur letzten Episode mit dem Joel Fillion mir natürlich auch ein paar Podcasts nochmal angehört, ein bisschen was gelesen und ich habe auch seine E-Books oder seine PDFs, die es gibt zu den diversen Themen, die habe ich mir natürlich auch irgendwie alle reingezerrt. Das heißt, ich war natürlich schon so ein bisschen vorgebildet, möchte ich es mal sagen, und es hat eigentlich genau das alles bestätigt, was ich über ihn gehört und gelesen und bisher gewusst habe. Ja, dass er einfach jemand ist, der sehr, wie ich finde, sehr performance-orientiert ist. Da gibt es wenig Shishi außenrum, sondern das ist alles dem großen Ziel, in dem Fall jetzt Paris, dieses Jahr untergeordnet. Und dass es da wenig Dinge gibt, mit denen man sich aufhält, die vielleicht nichts bringt, die nichts bringen, sondern das ist alles straightforward. Und das fand ich eigentlich am allergeilsten.
Coole Zusammenfassung, definitiv. Ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Also das hat man vielleicht auch nochmal an dem Thema Krafttraining zum Beispiel gemerkt. Da hat er gesagt, ja, machen wir irgendwie so, aber eigentlich nur das Nötigste, weil er vor allen Dingen auch die Begründung fand ich, also neben der Performance-Orientierung, fand ich das auch sehr interessant, dass er sehr viele Gym-Verletzungen in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat bei Athleten und Athletinnen und dass das einfach zu vermeiden gilt. Also genau, also nicht sehr, sehr gut im Krafttraining zu sein oder in irgendeiner technischen Ausführung einer Technikübung, sondern halt in dem, was du am Ende des Tages im Rennen können musst. Und das ist schnell Schwimmen, Radfahren und Laufen. Also würde ich 100% mitgehen, fand ich auch sehr, sehr gut.
Ja, es ist halt manchmal schwer. Ja, bin ich bei dir, dass mein Gym hat mich auch auf jeden Fall nochmal bestätigt darin, dass man da wirklich genau hingucken sollte und das nicht undifferenziert anwendet, das Thema Krafttraining. Das zum einen, aber zum anderen ist natürlich das Setting, in dem er sich aufhält, ist ein komplett anderes, als ich es mache. Also bei mir ist primär Online-Coaching das Thema und er ist ja wirklich ganz viele Tage on deck, was ich auch beeindruckend finde, weil er ja auch Familie hat. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich so viel in Trainingslagern jetzt unterwegs bin, dass weiß nicht, ob das meine Frau auf Dauer gutieren würde. Ein Trainingslager jetzt im Frühjahr auf Mallorca, das reicht mir dann schon fast, die 2 Wochen. Und die anstehenden Wettkampfreisen jetzt dieses Jahr, da kommen auch einige Tage, an denen man nicht zu Hause ist, kommen dann zusammen. Aber das ist ja im Vergleich zu dem, was er da an Commitment mitbringt oder an Zeit aufwendet, die er mit den Athleten wirklich um die Welt reist, überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist ja wirklich ein totaler Wahnsinn. Und das muss man auch ganz klar honorieren, dass das auch die Familie mitträgt oder dass er auch dieses Commitment hat, da wirklich so viele Tage unterwegs zu sein. Das fand ich auch schon sehr, sehr beeindruckend. Aber das ist am Ende des Tages wahrscheinlich genau das, was ihn halt auch auszeichnet, dass er, so kam es mir jedenfalls vor, halt bedingungslos, wirklich gnadenlos diesen Performance-Gedanken halt mitträgt und da halt wirklich alles für tut. Das ist schon beeindruckend.
Ja, ich glaube, das hat ja damals auch Gregor gesagt, Gregor Buchholz. Mit dem haben wir damals dann auch über die Trainingsgruppe gesprochen, weil Gregor ja auch Teil der Trainingsgruppe war. Und der dann ja auch ganz klar gesagt hat, naja, also 2, 3 Athleten sind dann auch rausgeflogen, weil sie nicht genug Erfolg hatten und somit nicht genug Preisgeld reingebracht haben. Also das gehört eben auch zur Performance und darum geht es. Ne? Es geht nicht darum, einen coolen Squad zu haben und Spaß zu haben und in den schönsten Trainingsdestinationen der Welt rumzuhängen, sondern es geht darum, maximalen Erfolg zu haben. Und das ist dann dieses Jahr eben eine olympische Medaille und am besten die goldene. Also ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wird häufig gesagt, aber ganz selten gelebt. Also eine wirkliche Performance-Orientierung. Weil das natürlich auch eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Härte einfach mit sich bringt, die nicht jeder auch bereit ist einzugehen. Und zwar nicht nur bei den Athletinnen und Athleten, sondern auch bei den Coaches. Ich weiß, dass ich das damals haben wir ein Video gemacht zu Christian Blumenfeld und da habe ich das ganz klar gesagt und wie du das gerade selber ja auch nochmal bestätigt hast, den Input als Betreuer, als Coach zu geben, wie solche Personen das machen, ob das dort ein Olaf Alexander Buh ist oder jetzt der Joel, wäre ich in meinem Leben nicht bereit. Dafür wäre mir der Preis zu hoch, ehrlicherweise. Und du hast ja auch Familie, dann ist es dir auch zu hoch. Ja, finde ich schon, aber die beiden haben auch Familie und das finde ich halt auch echt krass. Also dieser Punkt, also das anzuerkennen, was da auch die Familien im Hintergrund leisten sozusagen, das ist schon enorm und das ist, glaube ich, mittlerweile, ich will nicht sagen, separiert das irgendwie Erfolg oder dieses Level von einem anderen Level, aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gehört es dazu, dass du einen Betreuerstab hast, also ob das der Trainer ist, ob das der Manager ist, ob es der Physio, was auch immer, aber du brauchst irgendwo so ein Team um dich herum, die dich im Jahr begleiten. Ist ja immer sehr unterschiedlich, ob das der Physio ist, ob der Manager oder der Trainer, aber ich glaube, das ist schon, das gehört heute mehr denn je dazu.
Ja, das stimmt. Ich glaube schon doch, dass meine Frau auch ein gewisses Commitment oder ein gewisses Teamwork mitbringt. Es sieht vielleicht anders aus, aber ich meine, ich arbeite auch vielleicht 60, 65 Stunden in der Woche. Bin zwar abends zu Hause und bringe die Kinder ins Bett und sehe sie auch morgens in der Regel und bringe sie wie heute Morgen auch in die Schule. Aber es sind natürlich Stunden, die ich nicht zu Hause bin. Und am Wochenende, wenn Wettkämpfe sind, dann hängt man vielleicht auch am Tracker, also ist nicht vielleicht on-site dabei, nicht zumindest bei jedem Rennen, aber mal immer wieder. Und dann ist das Verfolgen des Trackers ja irgendwo auch Arbeit. So kann man es ja auch durchaus sagen. Und wenn man dann vielleicht jemanden vor Ort hat, dem man Informationen mitgeben kann, die man aus dem Tracker rauslesen kann, dann ist es ja trotzdem, dass man irgendwie mitfiebert. Dann ist ja auch angespannt. Also das heißt, es gibt ja schon auch ein gewisses Stresslevel, was meine Frau auch durchaus mitträgt. Also wenn ich jetzt da an Situationen denke, dass ich, wenn wir irgendwie wandern gewesen sind mit den Kindern am Wochenende und ich habe den Tracker trotzdem in der Hand und verfolge das, meine Frau findet das nicht unbedingt uneingeschränkt geil, das muss man auch sagen, aber sie versteht es und sie kann das nachvollziehen, was es bedeutet. Und ich glaube, das geht nur so. Das geht wirklich nur, wenn du eine Familie hast, wenn du jemanden hast, der das auch ja eben versteht und auch ein Stück weit mitträgt. Alles geht's nicht. Das muss man sagen.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, ich glaube, da sind es halt dann nochmal, ich weiß nicht, 150 Auslandstage oder mehr. Ich glaube, bei dem waren es auch eine Zeit lang mal mehr. Also von daher, das ist schon dann, also wie gesagt, ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Level, aber ich bin total bei dir. Du musst heute Coach sein wollen, das kannst du nicht auf einer Arschbacke absitzen, sozusagen. Das funktioniert halt nicht. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen war, war so ein bisschen der Trainingsload oder die Gestaltung des Trainingsloads. Weil er ganz klar gesagt hat, er macht ja eigentlich jetzt nicht so eine klassische Periodisierung oder Blockung von 3-1, also 3 Wochen Belastung, eine Woche Entlastung, sondern eigentlich bis zu, ich sage jetzt mal, 12 Wochen Progression, aber halt das in einem Rahmen, der tolerabel ist. Und das ist halt so die feine Linie, der schmale Grat, auf dem man sich da bewegt. Fand ich sehr, sehr cool, das auch nochmal zu hören. Weil mit ein paar Athleten mache ich das ähnlich. Da mache ich auch gar nicht so viel dieses Chichi mit 3 Wochen Belastung und eine Woche Entlastung. Meistens bei den Age-Groupern bietet sich das an, weil dann.
Hab ich in 20 Jahren noch nie gemacht. Nee, überhaupt nicht, weil ich. Um da rein zu. Sorry, dass ich da reingrätsche, aber ich denke,
Ja, nee, ist ja gut.
wenn du ein gutes Be- und Entlastungsmanagement innerhalb der Woche hast, dann gibt es keine wirkliche Notwendigkeit in meinen Augen, dass man jetzt 3 Wochen steigert, eine Woche Entlastung hat. Oder manchmal kann das auch sein, dass eine Entlastung gar nicht sich in verringerter Stundenzahl ausprägt, sondern dass es vielleicht einfach andere Inhalte sind. Also dass eine Disziplin vielleicht ein bisschen stärker gewichtet wird oder das Laufen vielleicht ein bisschen weniger stark vorhanden ist oder dass man vielleicht sogar die gleiche Stundenanzahl beispielsweise beim Laufen drin hat, nur eben keine Intensität. Und das ist dann schon auch eine Form von Entlastungswoche. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein großer Fan davon bin, jetzt irgendwie sagen 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden und dann 6 Stunden oder sowas. Sondern die Stundenanzahl ist eigentlich mehr oder weniger fast das ganze Jahr gleich und ändert sich relativ wenig. Aber da bin ich ganz nah bei ihm so gedanklich, weil ich weiß auch gar nicht, ob es da so eine Evidenz gibt. Dass man sagen kann, es gibt da ein Paper, das dieses 3-1-Rhythmus-Ding letztendlich so ja, befürwortet. Also mir ist nichts bewusst in die
Nee,
Richtung.
gibt's ja nicht. Das ist ja die ewige Diskussion um diese Sowjet-Untersuchungen im Gewichtheben. Nee, also die gibt es nicht. Ich finde das manchmal eine Hilfestellung. Also zu sagen, das ist eine bewusste Erholungswoche. Also ein Deload nennt man das ja. Das finde ich ein viel schöneres Wort übrigens. Also weil es, also als Entlastung ist es irgendwie so, ja, da wird ja ganz klar. Also Entlastung wird häufig als Ruhe oder so wahrgenommen. Vielleicht ist es auch einfach die Fremdsprache, die immer hilft. Aber es ist halt Load und Deload. Also man lädt richtig drauf und man lädt mal ein bisschen ab sozusagen. Aber im Grunde bin ich auch bei dir, weil der Trainingsload wird ja nicht durch Umfang, nicht nur bestimmt, sondern vor allen Dingen auch durch Intensität und vor allen Dingen auch Verletzungsrisiko und zentrale Ermüdung und solche Sachen. Aber ich finde, trotzdem kann es manchmal ganz gut sein, dass man, wenn man weiß, okay, da hat jemand eine Dienstreise oder solche Sachen. Okay, dann legen wir
Ja,
da die
genau, klar.
Entlastungswoche rein. Das hilft dann aber auch mental, finde ich, häufig, weil die Person dann weiß, ah ja, ist ja gar kein Problem, dass ich eine Dienstreise habe, weil da war ja eh meine Entlastungswoche auch geplant. Also das
Genau,
ist eine
genau.
mentale Stütze, finde ich, weil ja weniger Training ja meistens nicht so gut ankommt. Und dann versuche ich es manchmal so einzusetzen. Aber ich bin eigentlich auch, also du kannst es ja auch mal andersrum denken, finde ich. Einfach mal so, ja, fast schon geometrisch oder mathematisch. Wenn du, also was bezweckst du eigentlich mit so einer 3-1er-Blockung? Du hast ja dann über 12 Wochen trotzdem eine lineare Progression, wenn du eine Trendlinie durchlegst. Also wenn du den von der ersten Woche zur letzten Woche und das mit einer Geraden verbindest, mehr oder weniger, dann hast du ja trotzdem einen Anstieg. Und das Einzige, was jetzt er macht, ist ja nur die Entlastungswochen rausnehmen, um sich an diesem Anstieg zu orientieren. Und dann aber auch total wichtig, die Mikroperiodisierung, wie du gesagt hast, also die Wochenplanung, ist dann total ausschlaggebend. Und ich fand, da hat er ja eigentlich auch einen absoluten Standard gebracht im Hochleistungssport, also mit seiner Wochenstruktur.
Aber wenn du jetzt diese 12 Wochen, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn du jetzt die 12 Wochen nimmst und und hast die unterbrochen mit entsprechenden Ruhewochen, um dann die Steigerung von Woche 0 oder von Woche 1 bis Woche 12 zu haben, ist der Gradient wahrscheinlich steiler. Also die Progression ist wahrscheinlich steiler. Und wenn du halt eben diese Ruhewochen einplanst, dann ist die Kurve oder der Gradient ist sozusagen flacher. Und ich glaube, dass es am Ende, das ist so zumindest meine Theorie, dass es am Ende nachhaltiger ist, weil es weniger Überlastung provoziert, weil halt eben die Progression von Woche zu Woche flacher ist oder weniger ist, als wenn du von Woche 1 zu Woche 2 steiler rampst, also das Ramping sozusagen, der Anstieg des Trainings halt oder des Loads höher ist. Und ich glaube, dass das am Ende nachhaltiger ist und sich eher in Form von ja, Resilienz oder Robustheit oder Durability, wie du es nennen willst, halt so ein bisschen niederschlägt. Das ist zumindest auch meine Theorie. Aber ich denke, da gibt es wie immer kein richtig oder falsch. Es kommt darauf an, es kommt letztendlich auch darauf an, wie du es mit welchen Sportlern es zu tun hast oder wie du vielleicht auch selbst als Trainer sozialisiert bist.
Ja, und manchmal muss es ja auch gar nicht ansteigen. Also es ist ja immer die Theorie, dass es ansteigen muss, aber im Age-Group-Bereich ist das ja auch nicht immer möglich, sondern da hast du vielleicht deine 10 Stunden konstant. Aber dann geht es eher darum, wie gestaltest du die 10 Stunden oder aber auch, kriegt man vielleicht nochmal 1-2 Stunden mehr hin, etc. pp. Aber vor allem geht es ja darum, diese 10 Stunden konstant, so wie du es eben auch schon gesagt hast, übers Jahr durchzukommen und zwar über mehrere Jahre. Weil das wird dich natürlich immer besser machen, als mal ein halbes Jahr 20 Stunden zu trainieren. Und danach, weiß ich nicht, das nicht mehr zu können, aus verschiedensten Gründen, vielleicht einer Verletzung oder einer Krankheit etc. pp. Also von daher, ja, also sehr, sehr spannend. Das war für mich auf jeden Fall so ein Takeaway, den ich, wie gesagt, also ich glaube, das kennt jeder Trainer, aber im Age-Group-Bereich muss man vielleicht nochmal hier und da ein bisschen differenzieren, weil es da einfach externe Einflüsse gibt, die das so ein bisschen bedingen. Jetzt nicht die Trainingstheorie, die man als Coach eigentlich umsetzen will, sondern eigentlich so die Einflüsse von außen.
Das Leben. Das wahre Leben sozusagen. Genau, das spielt halt immer ganz klar rein.
Ja,
genau. Und deswegen ist es auch nie, in meiner Welt auch nie Overtraining, sondern Under Recovery. Also, dass du wirklich, dass du eigentlich gar nicht von dem eigentlichen Trainingsload, den der Sportler von dem Trainer verordnet bekommt, eine Überlastung hast oder in so einer Situation gerätst, die vielleicht ein bisschen inflationär als Overtraining bezeichnet wird, sondern es ist dann eher die Begleitumstände, also das, was der Alltag, die familiäre Konstellation oder die berufliche Anspannung dann mit sich bringen. Und deswegen ist es halt immer schwierig oder eigentlich, wie ich finde, fast schwieriger, Age-Group-Coaching zu betreiben, als jetzt im Profibereich, wo neben dem eigentlichen Training ja nur noch Recovery ansteht und man vielleicht dann diese externalen Faktoren vielleicht weniger findet als im Age-Group-Bereich.
100%. Also das unterschreibe ich schon seit Jahren, genauso wie du es gerade sagst. Also Profitraining ist so viel einfacher, also um ein Vielfaches. Und ich würde auch mal ganz klar sagen, es ist auch in 10 Stunden, also wenn du jetzt schon 2-3 Jahre Ausdauersport machst, jemand mit 10 Stunden Wochenumfang ins Übertraining zu bekommen, ist eigentlich nicht möglich. Und deswegen bin ich total bei dir. Ist es einfach nur ein Mangel an Regeneration oder Under-Recovery, wie du es gerade genannt hast, bin ich 100% bei dir. Also man kann mit 10 Stunden Training pro Woche, also außer du schenkst dir jetzt jedes Mal einen voll ein, von mir aus, aber selbst dann würde es schwer, weil du das ja nicht ewig so weitermachst. Aber ich sage mal, mit 10 Stunden strukturiertem Training und nicht die optimale Struktur, aber mit strukturiertem Training und vernünftigem Training geht es eigentlich nicht, dass du ins Übertraining kommst, sondern es ist immer dann, und das beobachte ich immer wieder, auch gerade, sagen wir mal, ich schweife ein bisschen von dem eigentlichen Thema heute, aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Bei Leuten so, gerade Männern zwischen, sagen wir mal, 35 und 45, meistens junge Familienväter, jetzt gerade auf dem Sprung zu einem besseren Posten im Job. Also alles wird mehr und körperlich Eigenheim. Kann ich berichten und du, ja, Eigenheim und körperlich ist es ja, also kann ich gerade auf jeden Fall berichten, nee, wird es nicht einfacher. du hast das ja schon hinter dir.
Körperlich wird es nur mehr, genau.
Okay. Und aber gleichzeitig sind die Ansprüche gleich. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und das beobachte ich in letzter Zeit immer, immer wieder. Dann mehren sich die Infekte, die Krankheiten und dann wird halt das Training in Frage gestellt. Und dann ist es natürlich echt schwierig, das zu moderieren, zu sagen, Moment mal gerade, glaubst du nicht, dass es gerade andere Baustellen gibt, die das begünstigen, dass du zweimal jetzt krank warst oder solche Sachen? Weil, also, manchmal habe ich das Gefühl, dann, also gar nicht zu trainieren wäre wahrscheinlich die beste Wahl, aber das kannst du ja auch nicht machen. In manchen Phasen oder weiß ich nicht, dreimal eine Stunde locker auf die, also im Winter jetzt, wenn es wirklich beschissen war, auf die Rolle, gehen jetzt im Radsport zum Beispiel und pillen da einfach mal eine Stunde rum. Mehr, also wir können keine Reize setzen, ja, weil das System einfach nicht dafür ausgelegt ist gerade.
Ja, gehe ich mit. Ich habe gerade so einen Gedanken, wie geil es eigentlich wäre, wenn jetzt hier vielleicht jemand unter den Zuhörenden sagt, ey geil, ich bin bereit, ein Experiment zu machen und wie lange es dauern würde, jemanden mit 10 Stunden Training pro Woche umzuschächten. Also wie lange es bräuchte, bis man jemanden so wirklich mal richtig an die Wand trainiert, das wäre irgendwie auch mal ein interessantes Experiment. Also wenn jemand da zuhört und sagt, mir ist es alles egal und mein Leben ist mir wurscht oder so, gerne melden und dann gucken wir, ob man denjenigen vielleicht auch einfach kaputt macht. Genau, nee, Spaß beiseite. Aber das wäre trotzdem mal interessant zu sehen, wie lange es eigentlich braucht, bis jemand wirklich mit 10 Stunden Training in der Woche halt wirklich kaputt geht. Das wäre vielleicht mal interessant.
Also dann würdest du dann die 10 Stunden müssen aber richtig, richtig hart sein, oder wie meinst du das?
Ja, klar. Also dass man wirklich mal macht, ob das jetzt, keine Ahnung, 8 Wochen dauert oder 12 oder ein halbes Jahr oder wie auch immer, aber klar, dass man jemanden mal bewusst so stresst, ja, das ist aber irgendwie auch blöd, macht ja keiner freiwillig. Aber es wäre trotzdem interessant, herauszufinden, wie lange es eigentlich braucht.
Ja, also es gibt ja Übertrainingsstudien, also gab es auch früher an der Sporo, da haben sie mal Leute 3 Wochen in so ein Trainingslager geschickt, die waren völlig breit danach, die haben sich aber komischerweise alle wieder danach regeneriert. Also von daher, und die haben viel, viel mehr trainiert. Also das gab es ja alles schon mit CK-Analysen und keine Ahnung was allem. Am Ende haben sie sich alle wieder erholt davon. Und wie gesagt, bei 10 Stunden, glaube ich, normalem Training ist es nicht möglich, aber wenn du natürlich jetzt sagst, okay, du machst jetzt hier 5x2 Stunden All-Out, dann ist die Messe wahrscheinlich schnell gelesen, aber auch da nur, weil du dich ja nicht davon erholst und nicht, weil du ja so hart nur trainiert hast, sondern ich meine, selbst eine Tour de France kann ja auch gefahren werden mit der Vorbereitung, mit der entsprechenden Vorbereitung. Und ich glaube, auch da, ne, wird ja auch die Regeneration in den Vordergrund gerückt. Mittlerweile mit Eisbädern und hier Cherry, also Kirschsaftextrakt und solchen Sachen, um die Entzündung zu reduzieren, etc. pp. Ja, sonstige Sachen bei Joel, was hast du da sonst noch so gesehen?
Ja, wie gesagt, am prägnantesten ist für mich halt einfach, dass alles dem Erfolg untergeordnet wird. Und das fand ich, das ist für mich die entscheidende Message. Das war wirklich das was, worum es für mich am meisten ging, auch letztendlich.
Ja. Ich fand die Trainingssteuerung noch sehr, sehr cool. Also so ein bisschen Response. Also es geht ja ganz viel auch wieder am Tag dann aber auch nochmal anpassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und weil sie vielleicht davon ausgehen, wir haben jetzt gesehen, dein Dauerlauf, also sie gucken sich die Daten ja auch digital heute alles an, das hat er ja auch nochmal, ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren beim subjektives Belastungsempfinden bei ihm, glaube ich, dann haben sie natürlich auch eine Pace, aber die sie auch flexibel bei ihm ein bisschen geändert und gesagt, okay, dann läufst du heute deine Intervalle nicht auf 3 Minuten, sondern auf 3 Minuten 5 oder solche Sachen und aber mit einem subjektiven Belastungsempfinden von 7. Sage ich jetzt mal. Und wenn es dann 3:10 ist, ist es auch in Ordnung. Also das fand ich halt auch mal ganz, ganz wichtig, dass, ich weiß nicht, wie du das machst, ich probiere das immer wieder aus, aber das ist echt hart, das die Athleten oder die Kunden sind es ja, und deswegen sind es ja auch Kunde ist König, deswegen stelle ich es auch dann nicht so häufig um, oder so versuche ich es auch nicht so häufig. Aber wenn ich wirklich sage, ja, mach mal das Intervall auf einer 7, fällt denen extrem schwer. Weil dann immer der Vergleich kommt mit, Ja, aber beim letzten Mal bin ich doch so und so schnell gelaufen. Und warum machen wir das jetzt nicht? Denkst du, ich bin nicht so gut? Denkst du, ich bin müde? Also da kommt immer direkt dieser Zweifel auf. Das finde ich, also finde ich echt strange. Also, das, also ich kenne diesen Gedankengang selber nicht, also von mir, weil ich immer gedacht habe, nee, ist doch super, dann mache ich das jetzt so, dann hat das ja einen Grund. Und ich habe es auch versucht nachzuempfinden. Aber heute kommt ganz schnell immer, warum? Ich habe kein Problem mit dem Druck, mit der Zeit, um mit der Pace umzugehen. Oder ja, wie gesagt, denkst du, ich bin nicht so gut. Du musst ja keine Rücksicht auf mich nehmen. Also finde ich eine ganz komische, also ich verstehe das, aber ich finde es eine ganz komische Haltung. Und ich würde euch da draußen gerne da wirklich helfen, zu sagen, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn das mal 5 oder 10 Sekunden an dem Tag pro Kilometer langsamer ist. Der Reiz wird trotzdem gesetzt, ne? Also es ist dann nur der richtigere Reiz, statt einfach irgendwie zu versuchen, eine Pace durchzuhämmern.
Ja, ich finde ja das, ich finde ja dieses ganze Zonen, die ganzen Zonendiskussionen oder dieses Einteilen in Trainingsbereiche, ich finde das immer sehr mühselig, sage ich mal. Weil, klar, es gibt 28.643 verschiedene Zonenmodelle, sage ich mal, ein bisschen überspitzt und Schwellenkonzepte hin und her. Und ich glaube, ich sag's mal ganz salopp, er scheißt auch drauf, sondern er sagt halt, okay, wir müssen halt einen Dreier-Schnitt aufs Radfahren laufen können. Und ihm ist dann am Ende wahrscheinlich relativ wurscht, wie die Zone, in der sich der Athlet befindet, heißt, sondern es geht darum, halt diesen Dreier-Schnitt laufen zu können. Und so ähnlich mache ich es letztendlich auch. Das heißt, ich bin ein bisschen weggekommen davon, Zonen oder Trainingsbereiche klassisch zu benennen nach GA1, GA2 oder wie auch immer, sondern ich benenne die eigentlich mit dem, was es letztendlich für eine Intention ist. Also wenn das jetzt eine Marathon-Pace oder eine 73-Pace oder wie du das nennen willst, bedeutet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Athleten damit besser umgehen können und dass es weniger abstrakt ist, als wenn dann irgendwie ein Kürzel dahinter steht mit GA2 EB-Übergangsbereich. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Und ich glaube auch, dass es be besser ist, das Pferd von hinten aufzuzäumen, als zu sagen, okay, ich möchte im Ironman in 5er Schnitt, also 3 Stunden 30 Marathon laufen, dass man das als Ziel nimmt und sich versucht, dahin zu wursteln, und weniger das Ganze von vorne zu sehen, sozusagen zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Trainingszone und diese Trainingszone führt dann irgendwann zu diesem 5er Schnitt, sondern versuchst, wie gesagt, so ein bisschen von hinten zu modellieren. Und ich glaube, das macht er auch. So habe ich den Eindruck, dass ihm das relativ wurscht ist, wie die Zone heißt und ob der Puls jetzt bei 146 oder 144 ist. Das ist, glaube ich, am Ende vollkommen wurscht.
Ja, also ich glaube, dass also der Name der Zone macht das Training auch nicht besser oder schlechter. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wir machen es mittlerweile in so
Aber
einem,
Sport.
in einem gesunden.
Von der Pace her ist es doch schneller als GA1, aber mache ich mich dann nicht kaputt? Nee, es ist doch scheißegal, wie die Zone heißt. Weißt du, dass ich da viele so dran aufhänge. Sorry, jetzt haben wir wieder so eine zeitliche Verzögerung. Sorry, dass der schon wieder reingrätscht. Aber Sportler sind da so fixiert darauf. Und ja, aber das ist doch jetzt wie der Trainingsbereich in dem Moment heißt. Es ist doch wurscht. Es kann XY, es kann, keine Ahnung, Hans Dimpelhuber Training heißen oder sonst irgendwas. Das ist doch scheißegal. Am Ende ist es wichtig, was du da für eine Pace läufst oder was du für eine Wattzahl dann produzierst. Und wie die Zone heißt, also I couldn't care less. Weißt du, das ist doch scheißegal. Und da habe ich immer so ein bisschen ein Problem damit. Ja, weiß nicht.
Es geht ja eigentlich das ist ja eigentlich ein didaktisches Mittel. Also, ne? Also blöd gesagt, wir haben irgendwie eine Physiologie oder halt ein Anforderungsprofil im Sport und das versuchen wir ja irgendwie zu trainieren. Und deshalb sind für mich Trainingszonen ein didaktisches Mittel, damit der Athlet oder die Athletin weiß, was sie am Ende des Tages machen sollen. Also sehr relativ einfach. Ansonsten müsste ich ja auch selber immer wieder gucken, ja, dann fahr mal 153 bis 168 Watt, also, oder 150 bis 170 Watt. Das wäre ja vielleicht auch ein bisschen schwierig. Deswegen, ich glaube, so verstehe ich Trainingszonen, also wirklich nicht als Gott gegeben oder in Stein gemeißelt, sondern als ein didaktisches Mittel. Und wir machen so, wir versuchen das schon so ein bisschen zu charakterisieren. Was ist das eigentlich? Wir haben auch sehr grobe mittlerweile. Wir waren da viel feiner, hatten viel mehr Zonen. Wir machen ja wirklich dieses Lit mit Hit oder noch ein bisschen Sub-Threshold vielleicht. Damit es auch ganz klar deutlich wird, dass es unterschwellig ist und nicht irgendwie dann doch Schwelle und da an dem Tag war es aber dann doch und hoch und runter und dann war es eigentlich schon deutlich drüber. Nee, das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und dann bin ich aber auch total bei dir. Dann gibt es natürlich ganz viele spezifische Einheiten, wo ganz klar steht, das ist jetzt Ironman Pace oder Ironman Power oder 70,3 Power oder wie auch immer. Das finde ich auch wichtig. Damit man auch so ein Gefühl dafür hat, okay, das ist heute das Ziel, das will ich trainieren und das muss ich jetzt irgendwie demnächst auch können und dann kann ich mich schon mal an die Leistung anpassen, die dann im Wettkampf auf mich zukommt oder die Pace. Da bin ich total bei dir, ja. Aber das ist, ich glaube auch nicht, dass er da großartig was vorgibt. Ich glaube, der sagt, dann hat er auch gesagt, ja, die machen das heute in 3,5 Stunden Ausfahrt. Das sind natürlich aber auch schon sehr, sehr gute Athleten, die wissen, dass sie dann nicht bei jedem Dorfschild sprinten und an jedem Berg drüber gehen, sondern dass die 3,5 Stunden Base fahren. Base Miles. So. Und das ist natürlich nochmal der Vorteil, wenn du mit der Klasse an Athleten auch arbeitest.
Ja, ich glaube, dass es aber Leistungsniveau unabhängig ist, dass er der Meister des Simplifizierens ist. Also, dass er wirklich das schafft, ich sag mal, die Grundprinzipien des Ausdauertrainings so anzuwenden, dass es am Ende zusammenpasst. Also, dass du halt wirklich alle Facetten abdeckst, ohne das, wie gesagt, ja, viel zu sehr zu verkomplizieren. Und da tritt er bei mir offene Türen ein, weil ich finde das auch super, dass man das einfach ein bisschen basaler hält. Und nochmal das Thema Zonen aufzugreifen. Du hast eben gesagt, im Beispiel 153 bis 168 Watt. Du verstehst das als didaktisches Mittel. Ich verstehe das auch so letztendlich. Aber der Athlet, wenn der dann 169 Watt fährt, dann denkt er, er ist völlig an der Trainingseinheit vorbei trainiert, weil er ja 1 Watt mehr gefahren ist. Und ganz ehrlich, da muss man, glaube ich, irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir Trainer alle am Ende die gleiche Sprache sprechen, das zum einen, und dass wir dem Athleten diesen Stachel aus dem Kopf ziehen, dass Physiologie in festen Grenzen irgendwo ist. Und dass, wenn man über diese Grenze hinausgeht, dass man dann in einem vollkommen anderen Belastungsbereich ist oder in einem vollkommen anderen Stoffwechselbereich ist. Ich glaube, das muss man irgendwie hinkriegen, das ist mir zu kompliziert alles gedacht. Also ich bin da nicht
Nee.
oldschool, überhaupt nicht, aber ich denke manchmal, viele stehen sich selbst im Wege. Viele stehen sich selbst im Wege, weil sie zu verkompliziert denken und zu sehr
Aber
da,
lässt sich natürlich.
ja, sich von Zahlen in irgendeiner Form
Ja, also was
beeindrucken
ich sehe,
lassen.
ist, dass natürlich, dass aber auch immer gut verkauft wird, ne? Also es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, ich gebe dir das ganz genau vor, aufs Watt und so weiter. Und wenn das dann wieder Athleten sehen, dann denken sie, man muss halt das so trainieren. Und das ist halt echt immer ein bisschen tricky auch. Also es wird, glaube ich, auch als Marketing-Tool eingesetzt. So, und das darf man, glaube ich, bei der ganzen Sache nicht vergessen, ne?
Ich hab ein ganz konkretes Beispiel von einem Athleten, der auf Lanzarote im Trainingslager war, mit einer anderen Gruppe. Und dann kommt er zurück und dann hat er mir so einen Kommentar gedrückt, wo ich echt ein bisschen auch säuerlich war, weil er gesagt hat: Ja, ich glaube, du machst das Training nicht individuell genug. Und er sagt: Hä, wieso, wie meinst du das? Ja, er hat sich mit einer anderen Teilnehmerin unterhalten. Und der Trainer der anderen Teilnehmerin also der Heimtrainer sozusagen, hat ihr aufgegeben: Ja, in der ersten Stunde fährst du 125 bis 133 Watt, in der zweiten Stunde dann 128 bis 136 Watt oder sowas. Wo ich dann gesagt habe: Das hat doch nichts mit Individualisierung zu tun. Wenn du auf Lanzarote bist, wie willst du denn da überhaupt 1 Watt genau treffen? Das ist völlig ausgeschlossen. Das geht auf
Ja.
Lanzarote schon mal gar nicht. Und wenn du in der Gruppe fährst, schon mal viel weniger. Und das hat nichts mit Copy-Paste zu tun oder dass man alle Athleten über einen Kamm schert oder fehlende Individualisierung. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist völliger Blödsinn ist. Und dass das zu kompliziert gedacht wird.
Ja,
und was sollen denn 125 bis 133 Watt, was soll das denn für ein Unterschied sein, ob du jetzt 125 bis 133 oder 128 bis 137 Watt fährst? Das ist doch Bullshit. Sorry, dass ich mich da so echauffiere, aber ich verstehe das nicht.
Nee, also ich verstehe das ja total. Ja, ich verstehe das ja. Also ich meine, wenn man das jetzt in so eine moderne Trainingsplattform eingibt, sagst du irgendwie 2 Stunden, wie auch immer du es bezeichnen willst, man fügt das da ein und dann ploppen halt diese Wattwerte auf, dann sage ich auch so, ja, das ist eine Orientierung, aber fahr halt erstmal, also, du hast ein schönes Beispiel gerade genannt, Lanzarote, deswegen ist es auch meiner Meinung nach auch häufig eine zu schwere Insel für ein Trainingslager für viele Leute, deswegen würde ich da auch nie ein Anfängercamp zum Beispiel machen. Also versuch mal vom Club La Santa erstmal wegzukommen, viel Spaß, da sind ja die ersten nach 5 Kilometern stehen ja schon oben und sind fertig, ja, und sind überschwellig wahrscheinlich gefahren, und wir sind immer in Costa Teguise, da musst du auch immer erstmal so eine Rampe hoch, das geht alles, aber du brauchst halt ein gewisses Niveau, aber da gucken wir jetzt auch nicht, jetzt müssen wir ganz genau die GA1-Leistung einhalten, sondern wir müssen vor allen Dingen erstmal in der Gruppe, ohne vom Wind umgepustet zu werden, hier hochkommen. So, und das funktioniert natürlich dann auch, wenn man das vernünftig steuert und auch guidet. Aber es geht ja vor allen Dingen erstmal darum, auch, weiß ich nicht, 3 Stunden, 4 Stunden am Tag dann dort vernünftig Rad zu fahren und den Energieumsatz zu leisten, weil das ist eigentlich immer noch der Haupttrigger für die ganze Anpassung. Natürlich, immer als Orientierung, heute ist es ein ruhiges Training und wir fahren jetzt nicht irgendwie Intervalle und so weiter. Wir versuchen das den Umständen entsprechend so locker wie möglich zu machen, damit es einen Grundlagencharakter hat. Genau, aber ja, da bin ich total bei dir. Es ist auch strange, nach wie vor, ich sehe das immer wieder, dass dann Leute gucken, ja, aber ich bin heute nicht meinen Lit-Bereich gefahren. Ich so, oh, war es zu hart? Nee, war drunter. Ich so, alles gut. Das sind aber auch die Leute, von denen du in der zweiten Woche dann nichts mehr hörst. Also von daher, ja, alte Kamellen leider mittlerweile, seitdem es den Leistungsmesser gibt, aber immer wieder dann trotzdem schwierig. Und ich glaube, das kriegen die da aber ganz gut hin. Was ich auch nochmal cool fand, war, dass sie dann wirklich sich die Daten auch in die Tiefe anschauen und dann die nächsten Tage anpassen. Plus nochmal so einen subjektiven Eindruck von vor Ort, das ist natürlich der Riesenvorteil, dass du die Leute dann zum Gespräch da hast, in die Augen schauen kannst, wie wir auch häufiger schon gesagt haben, dass das ja ein Riesenvorteil ist. Und würden wir uns ja auch beide mal wünschen, dass man das mehr machen könnte. Wobei, wie gesagt, dieser Lifestyle wäre für mich auch nichts, bin ich ganz ehrlich. Da irgendwie 4 Wochen auf Lanzarote als Profi-Coach, weiß ich nicht. Gibt es, glaube ich, schönere Sachen im Leben. Auch wenn Lanzarote eine schöne Insel ist, aber gibt es auch andere schöne Dinge. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas außer der Performance-Geschichte, die du über den Podcast nochmal sagen möchtest? Weil du warst ja vorher so begeistert, dass wir ihn als Gast bekommen haben.
Ja, klar, weil ich bin auch immer noch begeistert, dass wir ihn gehabt haben, zu Gast gehabt haben, weil er ja schon wirklich einer der ganz, 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 ganz großen Coaches im Ausdauertraining überhaupt ist und einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt in Triathlon, die es je gegeben hat. Und so jemandem lauschen zu dürfen, ist ja eigentlich immer gut. Und genau das, was wir auch schon mehrmals besprochen haben, dass so ein Podcast ja auch gedankliche Prozesse bei uns auslösen. Also ich habe da auch ganz oft drüber nachgedacht und ich finde ja persönlich meine Stimme so furchtbar, deswegen höre ich die Podcasts ganz, ganz, ganz selten, die wir so aufgezeichnet haben, aber das war einer, den ich noch mal angehört habe, weil ich es einfach noch mal hören wollte. Und ja, es gibt halt, das zeigt am Ende wieder, es gibt halt komplett unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt halt, was Trainingsphilosophien angeht oder Ansätze angeht, aber auch letztendlich das Handwerk, wie es angewandt wird. Und ich glaube, er ist dann ein ganz anderer Typ als, keine Ahnung, Dan Durang oder ein Brad Sutton oder wie du es alle nennen möchtest. Oder ein Ian O'Brien oder so. Das sind alles unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube auch wirklich, dass so das Topf- und Deckelprinzip, also nicht jeder Athlet passt zu jedem Trainer oder jeder Deckel auf jeden Topf, dass es da auch wieder zutrifft. Und es gibt mit Sicherheit Athleten, die sehr stark davon profitieren, dass sie halt in so einer Trainingsgruppe sind und davon profitieren, dass er permanent on deck ist. Und dann gibt es Athleten, jetzt mal Dan Rang oder Jan Frodeno nochmal als Beispiel zu zitieren, oder reinzunehmen, die sich ja quasi fast nie gesehen haben und das trotzdem sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch oder kein besser oder schlechter, sondern es kommt einfach drauf an. Und das kam bei mir auch nur mal so als Kondensat unten raus.
Ja, absolut bin ich auch bei dir. Mein letzter Punkt wäre, das hast du eben schon mal angedeutet, die Simplifizierung von Training und das Runterbrechen auf einfache Regeln. Da sind wir jetzt eben auch nochmal diese Top 20 oder 21 Schwimmregeln, kann man ja googeln, eingefallen. Auch überragend. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass er sagt, ja, es geht nicht darum, mit weniger Zügen zu schwimmen, sondern es geht darum, schnell zu schwimmen. So, das ist natürlich auch wieder ein didaktisches, methodisches Mittel, wenn man merkt, da hat jemand eine sehr ineffiziente Kraultechnik und vielleicht eine zu hohe Frequenz oder was auch immer, oder ich möchte jetzt mal darauf sensibilisieren, die Gleitphase zu betonen, dann kann man natürlich sagen, zähl mal Züge und versuch mal weniger zu machen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es geht ja bei diesen ganzen Schwimmtechniken, sage ich ja auch immer wieder, eigentlich immer nur um Bewegungssteuerung oder Ansteuerung von der oberen Extremität vor allen Dingen und der Bewegungskontrolle, also was mache ich da eigentlich? Und das sind ja alles dann so Dinge, aber es geht nochmal, es geht nicht darum, mit wenig Zügen von A nach B zu kommen, sondern es geht darum, das so schnell wie möglich zu hinzubekommen. Und dementsprechend, das fand ich einfach nochmal gut und das war ja eigentlich in diesem ganzen Gespräch, hat er immer wieder so basale Regeln eigentlich aufgestellt, weil man manchmal auch zwischen den Zeilen und deswegen gern nochmal anhören. Ich vielleicht an der Stelle, hat ein bisschen wehgetan. Das ist fast die schwächste Podcast-Folge, die wir bisher gemacht haben, mit unter anderem dem erfolgreichsten Trainer, der aber nicht auf dem Hype-Train unterwegs ist. Ja? Und das fand ich ein bisschen schade. Ich habe mich auch die Tage da mit einem Kumpel drüber unterhalten. Also wenn ich mir Joel angucke oder auch Lubos Spielig, den wir ja auch sehr, sehr schätzen, das sind jetzt nicht die Trainer, die auf Social Media hoch und runter posten, aber die halt unfassbar erfolgreich sind, unheimlich viel auch offen teilen und völlig ohne Star-Allüren. Ich meine, der könnte auch sagen, ja du, da habe ich ja gar keine Zeit, da bin ich mit meinen Leuten auf Lanzarote, also da für so einen Blödsinn hier habe ich keine Zeit. Aber der nimmt sich dann die Zeit, der Joel oder damals auch der Lubosch. Also Kudos auch da mal wieder raus, zeigt den Leuten die Anerkennung, auch wenn sie nicht so viel auf Instagram präsent sind. Das wäre an der Stelle von mir aus nochmal ganz, ganz wichtig.
Ja, du hast es auch gesagt, sie ist nicht Teil des Hype-Trains oder sie ist nicht auf den Hype-Train aufgesprungen. In Texas habe ich die Möglichkeit gehabt, mit Tim Floyd zu sprechen. Das ist einer der bekanntesten Schwimmtrainer im amerikanischen Triathlon eigentlich. Und der Sportler, mit dem ich in Texas unterwegs gewesen bin, der ist in der Wettkampfwoche da in der Master Session mit dem mit Tim geschwommen und ich bin mitgekommen am Freitag vor dem Wettkampf und habe während des Schwimmtrainings mit ihm einfach so einen Plausch halten können. Und da ging es auch so ein bisschen um den Norwegian Hype Train, der wirklich omnipräsent ist. Und der hat nur gemeint, ja, you don't find any lactate meter at my pool, hat er gesagt, weil er einfach gesagt hat, das ist in seinen Augen ist es ein bisschen zu overcomplicated. Also es ist wirklich auch zu viel Bullshit auch ein bisschen. Also es gibt auch natürlich Laktatmessung macht Sinn, aber nicht immer und nicht für jedermann und schon gar nicht in jeder Situation. Und ich glaube, da ist der Joel und auch ein Lubos Spielig, das sind Meister ihres Faches, die verstehen die Ausdauerprinzipien, die verstehen, wie sie angewandt werden und sie haben auch so ein gutes Auge oder so ein Verständnis, dass sie vielleicht eine Belastung auch ohne Laktat gemessen zu haben, gut einordnen können. Und das ist, denke ich mal, die große Kunst des Coachings, das tun zu können, ohne dass man gezwungenermaßen auf Zahlen oder Messinstrumente jedweder Art angewiesen sind. Das bedeutet nicht, im Umkehrschluss, dass ein Olaf Alexander Buhm dumm wäre und das nicht auch kann. Er hat halt einfach eine andere Herangehensweise und das muss man auch irgendwie natürlich notieren. Ich meine, das ist auch ein super erfolgreicher Trainer. Aber letztendlich zeigt es auch, wie ich es eben schon mal gesagt habe, wie unterschiedlich die Ausprägungen sind zwischen den einzelnen Konzepten oder Approaches oder Trainingsphilosophien. Und das finde ich eigentlich extrem spannend, sowohl in Olaf Alexander Buh als auch in Joël Filliol. Auch wenn sie komplett gegensätzlich arbeiten, sind beide sehr erfolgreich mit ihrer Methode. Und das zeigt am Ende wieder, dass es kein richtig und falsch geben kann.
Ja, also ich glaube, dass hier trotzdem auch beide, das hat ja der Olaf auch jetzt mittlerweile so ein bisschen auch mehr in den Vordergrund gerückt, auch viel auf Kultur in seiner Trainingsgruppe achten, dass da eine gute Stimmung ist, sage ich jetzt mal übersetzt, weil auch der Olaf natürlich auch merkt, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, also ich höre mir ja auch viel an, was der Olaf macht und tut. Und ich hatte ja auch schon mal mit ihm auch ein Gespräch. Aber es ist auch selten auf den Punkt. So, also es ist selten so, wir machen das so und so und fertig. Weil das ist so und so. Also das muss ich schon und mittlerweile auch sagen, ich sehe es auch ein bisschen kritischer. Natürlich sind sie ultra erfolgreich. Sie haben aber auch fast unermessliche Ressourcen aktuell zur Verfügung. Also das ist ja mittlerweile, wenn die einen neuen Suit bauen, sind da 10 Leute da irgendwo, die da rumtouren. Das ist ja schon Wahnsinn. Also ich bin schon auch noch Fan und ich finde das auch schon, also das ist schon auch eine Begeisterung. Manchmal frage ich mich, ist das jetzt der neue Triathlon oder ist das der neue Ausdauersport? Also mit 5 Core-Sensoren rumzulaufen, da sehe ich mich nicht. Und auch jetzt nicht, also vor allen Dingen nicht den Altersklassenathleten. Für die Technik, aber manchmal denke ich mir auch so, und vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein bisschen mehr Insight und dann hört man auch Dinge, die dann nicht so laufen, wie man denkt, dass sie laufen und dann denkt man sich so, ja, okay. Also ich will da gar nichts schmälern, überhaupt nicht, aber man muss es trotzdem, glaube ich, auch immer nochmal einordnen. Wenn man dann hier und da einfach nicht auf den Punkt kommt und Fragen in einem Podcast dann beantwortet, dann denke ich mir so, ja, also willst du es jetzt nicht sagen oder weißt du es nicht? Oder ist auch okay, ist auch völlig in Ordnung, vielleicht seid ihr ja noch auf dem Weg dahin, es zu erarbeiten. Aber ich weiß nicht, kann ja jeder sich nochmal ein paar Podcasts aus der Vergangenheit oder den letzten Wochen, Monate anhören. Bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, wenn man dann nochmal irgendwie den anaeroben Stoffwechsel sich nochmal so durchklickert und dann von einzelnen Prozessen davon spricht, dann denke ich mir auch so, naja gut, also würde mich jetzt wundern, wenn wir auf der Ebene wirklich angekommen sind.
Ja, ich habe auch eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite finde ich das total, wie du es gesagt hast, einfach diese Möglichkeiten zu haben, das alles zu messen und da zu testen oder die Ressourcen zu haben, sowohl in menschlichen Ressourcen, also einfach Mitarbeiter, aber auch finanzielle Ressourcen, das ist natürlich total beeindruckend. Das finde ich schon sehr beneidenswert. Das hätte ich auch gerne, ganz klar. Aber manchmal ist mir es ein bisschen zu dolle. Weil natürlich, ja, jeder das hört und jeder das gerne auch irgendwie auch natürlich haben möchte und dann dem nacheifert und es dann vielleicht undifferenziert anwendet. Und Thema Laktatmessung, das haben wir ja gehabt. Wenn ich jetzt an 2022 denke, auf dem Highway, wie viele Leute da gestanden haben und Laktat gemessen haben. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen vielleicht arrogant von oben herabgesprochen, aber die Hälfte versteht nicht, warum sie das machen oder was sie da eigentlich messen. Sie tun es halt eben, weil es jeder macht. Und das ist halt dann einfach, das ist Blödsinn. Und man sieht das jetzt auch in den Trainingslagern immer mehr, dass Leute...
Ja gut, dann wird ja auch mal schnell in Prozent gemessen statt Millimol, ne?
0,8% Laktat, genau. Sehr schön. Habe ich verstanden. Das war jetzt ein kleiner Querverweis von Sebastian, der Insider. Genau. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Dass ein bisschen undifferenziert gemacht wird. Auf der einen Seite ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Marketing dahinter, dass man das vielleicht einfach ein bisschen nach außen hin akzentuiert durchführt, um halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schlagen mir zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch jemand, ich habe den Namen, ich weiß gar nicht, von dir oder von Nils damals Mr. Gadget bekommen. Das heißt, ich bin da natürlich auch affin, was Gadgets angeht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr nah an Lubosch und Joel, weil ich irgendwie auch ja schon sehr lange in dem Sport bin und ja, halt auch so die Anfänge mitbekommen habe mit Pulsmessung. Wenn ich überlege, 92 meinen ersten Pulsmesser bekommen, da wusste ich gar nicht, was mit anfangen soll. Und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dieses Prinzipien des Ausdauertrainings, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn man die verstanden hat, dann muss man nicht unbedingt alles messen, sondern dann kann man auch viel über Intuition oder Bauchgefühl machen. Das geht auch.
Ja, eigentlich versuchen wir ja nur, das ein bisschen durch diese Gadgets das transparenter zu machen, vielleicht auch besser zu verstehen. Aber häufig verkomplizieren sie Dinge auch, wie ich finde, weil sie eben nicht so funktionieren oder nicht das messen, was sie messen sollen. Also ich finde das auch immer noch ein Wahnsinn. Das gibt es schon seit fast 40 Jahren Powermeter oder die Leistungsmessung im Radsport. Ich glaube 86, ne, war ja die Diplomarbeit von dem Schoberer. Mhm. Ja, und jetzt kommen immer noch Powermeter auf den Markt, die kreuz und quer messen. Also selbst bei einer Sache, die jetzt eigentlich ein Standard ist, sind wir immer noch nicht da angekommen, wo wir meiner Meinung nach sein sollten. Also wir haben das immer wieder, wir haben ja einen kalibrierten Zyklus 2 Ergometer, das finde ich auch mal wichtig, dass die Leute dann auf ihrem eigenen Rad bei uns gemessen werden und nicht auf irgendeinem Ergometer, den SRM-Ergometer, der ist natürlich super, auch wissenschaftlich, aber finde ich total wichtig, weil wir machen mittlerweile immer eine Abgleichuntersuchung mit dem Powermeter. Und weil unser Zyklus 2 Ergometer wird halt richtig kalibriert, zweimal im Jahr. Und also nicht mit zweimal Kurbelumdrehung rückwärts und dann ist es kalibriert. Und was wir da teilweise als Ergebnis rausbekommen, ist erschreckend. Also neue Powermeter, Rotor letzte Woche, bis zu 20 Watt Abweichung. Also da wird einem ja schwindelig. Und dann wundert man sich, warum hat das denn vorher im Training nicht so funktioniert oder warum hat sich das da sehr locker oder sehr hart oder wie auch immer angefühlt. Deswegen echt immer noch super kompliziert und leider immer noch nicht auf dem Level, auf dem es sein sollte. Aber 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Wir wollten ja nochmal ganz kurz auf die aktuellen Entwicklungen, die Rennergebnisse eingehen. Jetzt waren die ersten T100, jetzt heißt es ja nicht mehr PTO, sondern T100. Rennen sind vorbei. Ich fand eigentlich jetzt ganz vorne, fand ich es nicht so überraschend, wie es gelaufen ist. Also weder Miami noch Singapur fand ich jetzt irgendwie so, dass ich gedacht habe, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Sam Long finde ich, also ich weiß nicht, was der Typ im Winter anders gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall also ein überragender Saisoneinstieg. Ich meine, jetzt hat er ja auch nochmal 70.3 St. George gewonnen. Und Magnus Dietleff ist schon sehr, sehr stark, leider danach irgendwie verletzt, glaube ich. Ashley Gentle, unfassbar in Singapur, fand ich, mit der Performance. Auch mit der Ruhe, das im Laufen dann hinten raus zu regeln. Bin jetzt gespannt, wenn Anne Haug ins Renngeschehen einsteigt, ob sie das nochmal weiter bestätigen kann, ein weiteres Jahr. Und bei den Männern ansonsten, finde ich, ich habe ihn jetzt auch beim Tracker gesehen, Alistair Brownlee, da wird gerade das Eis ein bisschen dünn, finde ich ein bisschen schade. Ich würde ihm das nochmal gönnen, nochmal eine richtig erfolgreiche Saison zu haben. Ich meine, wenn du zweifacher Olympiasieger bist, dann hast du im Grunde ja auch schon alles erreicht und zweimal. Aber das finde ich gerade so ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, der läuft gerade so eine Karriere aus, aber leider nicht so, wie man sie wünschen würde. Wie siehst du das?
Ja, er steht ja fast auf allen Startlisten drauf, sage ich mal ein bisschen überspitzt. Also in Südafrika stand er drauf, eine Woche nach Singapur beim Ironman für Texas hat es ja nicht gereicht, wie da so kolportiert wurde, weil er da irgendwie zu spät gemeldet hat. Das wirkt so ein bisschen, auch ein bisschen für mich planlos, dass er nicht so richtig weiß, wo er sein Ei hinlegen soll. Jetzt ist er Trucker gefahren, kann man ja machen, aber jetzt gäbe es zum Beispiel auch einen Ironman Mallorca am kommenden Wochenende und es gab Valencia und diverse andere Rennen. Also das wirkt so ein bisschen random, sage ich mal, und wenig.
Aber ich glaube, er ist ja aktuell verletzt, ne? Also ich glaube, er hat sich ja in Singapur verletzt beim Radabstieg. Hat er ja eine Knöchelverletzung wieder gehabt. Deswegen kann er ja gerade nicht laufen. Deswegen ist er Tracker, glaube ich, dann gefahren. So als Ausgleich. Ja, aber ich bin auch bei dir. Also es ist irgendwie so ein bisschen strange. Man weiß nicht, wo er gerade hin will. Da bin ich bei dir.
Ja, ich glaube trotzdem, wenn er alles zusammenbekommt an einem Wettkampftag, dann ist er, ich meine, das ist immer noch, ist der Brownlee, da müssen wir nicht drüber reden, das ist einer der größten Athleten aller Zeiten. Und das wäre auch, glaube ich, fatal, wenn man ihn abschreiben würde. Das darf man auf keinen Fall tun. Aber er muss es, das zeigt auch die letzten Wochen, Monate. Er muss alles zusammenbringen. Er muss es einfach zusammenbringen, sonst funktioniert es halt eben nicht mehr bei ihm. Und die anderen haben auch ihre Hausaufgaben gemacht. Ja. Die schwimmen auch sehr schnell und fahren alles sehr gut Rad. Ja. Das ist ja das, was wir schon seit ein, zwei Jahren immer wieder auch im Rahmen von dem Podcast anmerken, wie extrem wichtig das Schwimmen geworden ist. Das sieht man jetzt bei allen Rennen dieses Jahr. Das ist unfassbar. Das Schwimmniveau ist wirklich extrem hoch. Und ja, jeder geht in den Windkanal, macht Aerotests auf der Bahn und sonstige Dinge, um alles zu optimieren. Ja, und da hatten vielleicht die Top-Athleten früher immer noch mal einen kleinen Vorsprung, weil sie da von Sponsorenseite ein bisschen mehr Möglichkeiten hatten, das alles zu optimieren. Die anderen haben aufgeholt und das ist extrem, extrem dichtes Feld. Wenn man sich das jetzt zum Beispiel anschaut, Valencia mit den 90 Athleten, die da am Start gewesen sind, und wenn man sich die Laufzeiten anschaut, ich habe zwei Sportler im Rennen gehabt, der eine läuft eine 1:10, der andere läuft eine 1:11. Die 1:10 ist die siebtschnellste Laufzeit. Und die 1:11 reicht am Ende für Platz 13. Eine 1:11, und das waren echt, also 20,95 Kilometer habe ich über die Files gemittelt gesehen. Also wirklich fast 21:1. Und eine 1:11 reicht nicht für Top 5. Das ist verrückt. Also ich finde, das Niveau momentan oder die Entwicklung ist so rasant. Selbst in Texas hat man es gesehen, wie wichtig das Schwimmen ist. Wenn du die Gruppe verpasst hast, dann war das Rennen eigentlich mehr oder weniger schon fast gelaufen. Oder wenn du zu weit aus dem Wasser gekommen bist, du hast eigentlich fast keine Chancen mehr, weil jeder, wie gesagt, seine Aerodynamik-Hausaufgaben gemacht hat. Es sitzen alle super auf dem Rad, es gibt keinen mehr, der wie der berühmte Affe auf dem Schleifstand sitzt, sondern es ist wirklich, wirklich richtig, richtig Professionalisierung im Langdistanz-Triathlon sichtbar. Ist auf der einen Seite total spannend, aber auf der anderen Seite auch fast ein bisschen frustrierend, wenn man dann sieht, dass halt eben ja, eine 1:10 oder eine 1:11 mal auf einmal nicht mehr ganz nach
vorne. Also ich habe das Gefühl, es gibt keine Schlupflöcher mehr sozusagen. Also du konntest dir ja lange Zeit irgendeine Schwäche erlauben. Das geht eigentlich nicht mehr. Und jetzt auch so, und auch eine Schwäche ist jetzt nicht nur in den Disziplinen, sondern vielleicht auch, naja, man war jetzt nicht so ein richtiges Trainingsmonster. Also man konnte halt nicht sehr, sehr viel trainieren, sondern man konnte halt nur viel trainieren. Und wenn du jetzt anguckst, was ein Detlef macht, was ein Sam Long macht, die ja sicherlich aktuell schon mit die Weltspitze auf der Mitteldistanz darstellen, das ist dann schon, das ist schon der Wahnsinn, was die dann auch wegtrainieren. Sam Long natürlich an allererster Stelle. Bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Letzter Punkt, was sagen wir denn zu Juri Kollen? Wollen wir da was sagen?
Boah, ich habe da keine wirkliche Meinung, keine gefestigte Meinung. Es gibt immer die Unschuldsvermutung, also ganz, ganz klar. Und ich werde den Teufel tun, jetzt hier irgendwie irgendwelche Dopingverdächtigungen oder sonst irgendwas loszulassen, nur weil jemand vielleicht einen Trainer hat, der eine Vergangenheit in einer anderen Sportart hat, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so eine weiße Weste gewesen ist. Klar ist es naheliegend, so einen Gedanken zu haben, aber da muss man, wie ich finde, extrem aufpassen, und die Leistung letztes Jahr, die er gezeigt hat im Herbst, sowohl in Barcelona als auch auf Mallorca, war schon sehr, sehr gut. Also ich glaube nicht, dass es jetzt von ganz ungefähr kommt. Also das war die logische Weiterentwicklung der 2023er zweiten Saisonhälfte. Aber klar, wenn Leistungen auf einmal da sind, dann gibt es natürlich immer irgendwelche Vermutungen und immer Leute, die dahin zeigen. Aber man muss da wirklich auch aufpassen, weil es gibt viele Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und die, warum auch immer, dann einen Leistungssprung machen, der vielleicht nicht unbedingt mit illegalen Substanzen in Verbindung gebracht werden sollte, sondern einfach, weil sie gut trainiert haben oder weil sie was verändert haben und aufs richtige Pferd gesetzt haben. Und deswegen muss man da, glaube ich, einfach extrem aufpassen und das nicht unbedingt jetzt
also vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, es sind ja drei Trainer, also oder drei Berater oder teilweise auch ein Disziplintrainer. Das ist ja irgendwie ein ehemaliger Radsportler, unter anderem Team Rabobank, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dann einer der ehemaligen Trainer von Javi Gomez und ein russischer Trainer, der die russische Nationalmannschaft im Eisschnelllauf gecoacht hat, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe. Und deswegen aber auch mit aller Vorsicht hier immer zu genießen. Ich bin schon, das sage ich auch ganz klar, ich bin spätestens nach Colin Chartier sehr, sehr skeptisch, wenn jemand in so einem Feld eine derartige Leistung bei solchen Bedingungen erbringt. Da bin ich schon sehr, sehr ehrlich, weil das waren, also bei der PTO 2022 war es auch sehr heiß und das war irgendwie der Einzige, der dann kein Problem mit hatte und einfach los ist. Und wenn jemand aus einer Gruppe mit dem Rad wegfährt, dem man es nicht zugetraut hatte und dass der auch noch so stabil draufläuft, dann fällt es zumindest schwer. Genauso schwer muss dann aber auch sein, eine Leistung zum Beispiel von einem Sam Long, den ich ja gerade eher als positiv angemerkt habe. Das muss man dann auch genauso kritisch sehen. Also das wäre auch meine Meinung. Also Unschuldsvermutung gilt. Es ist halt nur schade, dass wir jetzt so diesen weiteren Wachstumsschmerz im Triathlon haben, dass jetzt mit mehr Geld auch vielleicht das Problem Doping wieder größer wird oder größer werden kann. Also die Angst habe ich definitiv oder die Befürchtung, sagen wir es mal so. Ich sehe es aber auch gerade in anderen Sportarten, die haben einen anderen Wachstumsschmerz, weil ich war ja jetzt in Girona, bin das Tracker gefahren, das ist ein Gravel-Rennen, also Gravel-Radsport und die haben auch gerade einen Wachstumsschmerz. Ne? Also dann gibt es plötzlich den Skandal, dass dann Frauen gezogen werden, aber nicht nur in der Gruppe mitfahren, sondern vielleicht aktiv gezogen werden von Helfern, was eigentlich nicht erlaubt ist, dass abgekürzt wird auf der Strecke. Also auch ein Wachstumsschmerz, den man auch im Triathlon kennt. Ne? Also ich weiß noch früher, vor 10, 15 Jahren gab es auch weibliche Athletinnen, die von ihren Ehemännern über die Strecke gezogen sind beim Radfahren. Die sind auch heute Kommentatorinnen bei der PTO. Das sind ja alles alte Kamellen, aber ich glaube, der Sport hat immer wieder so einen Wachstumsschmerz. Man geht immer wieder solche Phasen durch. Und ich hoffe einfach, dass wir das mit dem Triathlon jetzt irgendwie gewuppt bekommen, weil nochmal so ein Colin Chartier-Fall, ich glaube, den kann sich die PTO jetzt nicht leisten. Was natürlich und was mein Hauptkritikpunkt aber eigentlich an der ganzen Sache ist, womit ich wirklich ein großes Problem habe, ist, dass der Kerl neben anderen nicht in einem Anti-Doping-Testpool ist. Dass das die PTO nicht hinbekommen hat, ja. Das zu organisieren. Also, weißt du, wenn ich die Professional Triathlete Organization bin, aber keine eigene Vereinbarung habe oder eine Regel, dass meine Top-Athleten, die bei mir starten, getestet werden, obligatorisch, dann ist das fatal. Weil dann so könnten sie ja mindestens sagen, ja, der wird aber getestet und so weiter. Das heißt noch lange nicht, dass er dann sauber ist, aber das fände ich schon auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das jetzt ganz, ganz schnell geregelt wird.
Ja, das ist schwierig. Generell kann man auch das Thema PTO generell natürlich auch extrem ambivalent sehen. Ursprünglich angetreten, um mit der Mission oder mit der Vision den Profi-Triathlon weiterhin zu professionalisieren. Am Ende hat sich halt rauskristallisiert, es geht wie immer nur ums Geld und es geht um Fernsehübertragungsrechte und Fernseheinnahmen. Und ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die ganze Zeit lang wurden die Top 100 am Ende des Jahres halt ausgezahlt mit einem Bonus. Jetzt sind es die Top 50 nur noch. Jetzt sind es 20 Leute, die starten können bei den T100 Rennen. Ja, das sind alles so Dinge. Ja, das ist vielleicht ein bisschen abweichend,
keine Gewerkschaft mehr,
wie sie ursprünglich mal aufgetreten sind. Ich finde trotzdem, nee, das ist es nicht. Und ja, es gibt doch einige, die sagen, habe ich nichts von, brauche ich auch nicht mehr und können auch gerne wieder verschwinden. Gibt es einige, die das schon sagen. Aber klar, es hilft auf der einen Seite, den Sport vielleicht nochmal ein bisschen besser zu vermarkten. Auf der anderen Seite, wenn du dir die Übertragung auch anschaust, also klar, die Ironman-Übertragung, schlechter geht es fast nicht. Aber so überragend fand ich das jetzt auch nicht, was man jetzt sowohl in Singapur als in Miami gesehen hat. Also Miami war ja so boring, also da bin ich ja eingeschlafen. Das ist ja wirklich unfassbar langweilig gewesen. Ich glaube, da müssen sie auf jeden Fall nochmal nachbessern, wenn sie wirklich da auch am Ende sagen, sie machen den Sport attraktiver für die Fernsehzuschauer. Also da muss man wirklich, da muss man eine Schippe draufpacken, weil das ist echt auch einfach schwach, muss man wirklich sagen. Und dazu finde ich auch, wenn halt so viel, du hast eben gesagt, wenn dann so viel Geld im Raum steht oder so viel Geld letztendlich verdient werden kann, dann muss auf der anderen Seite auch gewährleistet sein, dass ein sauberer Sport eben betrieben wird. Und das kann irgendwie nicht sein. Und da muss man auch aus eigenen Mitteln eben dann die potenziell Top 20 Leute halt immer regelmäßig testen oder diejenigen, die für auch eine Wildcard in Frage kommen, vielleicht auch nochmal testen. Thema Wildcard-Vergabe kann man auch mal diskutieren. Also da gibt es schon auch Athleten und Athletinnen. Da frage ich mich, warum werden die eingeladen? Also klar, ich schaue mir auch gerne Holly Lawrence an, weil es halt irgendwie attraktiv anzuschauen ist. Aber wenn die halt, keine Ahnung, 32 oder 29 im Ranking ist, wieso wird sie dann eingeladen? Also das, oder ich will auch jetzt Javier Gomez auf keinen Fall diskreditieren. Das ist ein unfassbar geiler Athlet gewesen. Und vielleicht immer noch, aber warum kriegt der eine Wildcard? Und andere Leute, die halt eigentlich formal
ja, korrekt würden wir sagen, da ist der Klüngel, Mario, da ist der Klüngel.
Die bekommen halt keine Wildcard und bekommen keine Einladung. Das ist halt nicht, das ist nicht fair, das ist auch nicht transparent. Und für mich ist das so ein bisschen incestuös, dass da immer so ein. Und es sind eigentlich immer die gleichen Athleten, die hofiert werden. Und jemand, der vielleicht aktuell in der Welt auf Platz 40 oder 50 steht, der wirklich der Top-Athlet ist oder Top-Athletin ist, die haben ja gar keine Chance, irgendwie an den Top ranzukommen. Und das ist halt nicht, das ist nicht in Ordnung. Irgendwie müsste es irgendwie transparenter sein. Aber auf der einen Seite ist es gut, das bringt Bewegung da rein und Ironman bewegt sich natürlich auch mit der Pro Series, die zahlen auch mehr Geld aus. Das ist schon sehr, sehr gut, dass es auch eine gewisse Sogwirkung gibt. Auf der anderen Seite ist halt auch, ich glaube, für jemanden, der nicht im Triathlon jetzt zu Hause ist, überhaupt nicht nachvollziehbar. Was ist ein T100? Was ist ein DITU? Was ist denn Ironman? Was ist denn ein Pro Series? Genau. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich denke halt zum Beispiel auch an letztes Jahr mit Ibiza. Da ist samstags das PTO-Rennen und sonntags ist die Langdistanz-WM des Weltverbandes, das ist der ITU. Und eigentlich ist die Langdistanz-WM weniger wert als das Rennen vorher. Also das fand ich ein bisschen, muss ich sagen, den WM-Startern gegenüber eigentlich ein Schlag in die Fresse, weil es ja so herabwürdigend gewesen ist. Sie waren so quasi in Anhängseln. Und eigentlich ist es eine WM.
Ja, das hast du
also
erzählt.
Eine Weltmeisterschaft. Ja, ja. Ich finde das schwierig, muss ich echt sagen.
Ja. Naja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist der Wachstumsschmerz und wir werden dann in 5 Jahren und spätestens wahrscheinlich sehen, wie es dann ausgegangen ist. Ich finde, was ich auf jeden Fall positiv mitnehme, ist, es gibt wieder ein bisschen ein anderes Format. Ich finde das, also das will ich schon sagen, das T100-Format als Streckenlänge und so weiter, finde ich schon interessant. Weil die, also ich finde es gut, dass es, ja, es ist ja nicht viel länger schwimmen, aber die rum als der Halbmarathon natürlich. Ich finde die TV-Übertragung auch nicht wirklich gut, muss ich sagen, bin ich auch enttäuscht. Ich betreue jetzt Leute, die Streckenlänge finde ich gut im Schwimmen. Die 10 Kilometer auf dem Rad, die braucht es auch nicht. Und ich finde es auch ganz gut, dass die 18 Kilometer gehen auch gefühlt dann ein bisschen schneller. Leute im Mountainbike-Marathon. Und wenn ich mir überlege, wie die beim Cape Epic, die das hinbekommen, in der wirklich, ich weiß nicht wo, ja, das mit E-Bikes hinterhergefahren wird, in der Gruppe. Dann fliegt noch der Helikopter, dann fliegen noch Drohnen und hoch und runter. Und in der Stadt wie Singapur, wo du eigentlich alles ausstatten kannst und die da Runden fahren, oder Miami ja noch krasser, siehst du dann immer nur die Führenden oder so und du siehst eigentlich nie auch mal, was dahinter passiert, weil das muss der Sport jetzt wirklich schaffen. Wir können uns nicht wieder auf 3 Leute konzentrieren, sondern wir müssen jetzt auch mal, wenn es eine Organisation von Profi-Triathletinnen oder Triathleten ist, dann muss auch mal die 15. gezeigt werden oder der 18. Und die kämpfen da ja auch um was. Das fänd ich halt wirklich wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, lebt der Sport immer ein Stück weit von den Superstars oder von den Geschichten, die man darüber erzählen kann. Und dass jetzt die echte Gentle halt Miss T100 ist, ist cool. Ne? Ich verfolge die schon ganz, ganz lange, auch über die Kurzdistanz und so, aber ist natürlich jetzt auch für andere dann echt demnächst auch schwierig, überhaupt an der Medienpräsenz überhaupt noch irgendwie vorbeizukommen.
Ja, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Mir fällt nur gerade noch ein, Wachstumsschmerz im Triathlon, also Wachstumsschmerz gefällt mir der Begriff. Ich war ja in Texas und habe auch das Age-Group-Rennen sehen müssen, muss ich leider sagen. Wirklich, ich habe schon viel gesehen, also so Barcelona oder auch Emilia-Romagna, das sind ja so Rennen, die halt immer wieder in Verruf geraten oder auch vielleicht Florida auch ein Stück weit. Aber das, was ich da gesehen habe, das ist das Widerlichste gewesen, was ich je gesehen habe. Wirklich, es sah wirklich aus wie beim Radrennen. Ein Pulk mit 50 Leuten, alle nur 20 Zentimeter Abstand zum Vordermann. Also wirklich eigentlich, du hättest den Aerolinker abschrauben können. Und also wirklich echt, wirklich sehr dreckig und kein Referee auf dem Motorrad bei den Age-Groupern. Und das finde ich schon echt ganz schön eklig eigentlich. Also fand es wirklich widerlich. Ich habe mit dem, ich war mit Björn Giesmann auf der Radstrecke und der Mark Matthews war auch da und der war auch völlig, der Mark war völlig konsterniert. Also er konnte es gar nicht glauben, was er da gesehen hat. Und es war wirklich, wirklich dreckig. Das Männerrennen oder das Profirennen, besser gesagt, natürlich bei den Frauen auch, das war sehr sauber. Nicht nur durch Race Rangers, sondern auch einfach durch die Marshalls, die halt vorne gewesen sind. Aber bei den Age-Coupern, ganz ehrlich, das ist eklig. Klar, es ist auch ein Problem der Einstellung von Athleten. Du hast es ja eben selbst beschrieben aus dem Gravel-Bereich, dass da Athleten gezogen werden oder abgekürzt wird und sonst was. Vielleicht ist das ein Schlusswort der heutigen Folge. Denn mein Vater, Zitat meines Vaters, die Arschlöcher sterben nie aus. Das trifft es eigentlich am genauesten. Natürlich kann man oder muss man Regeln vorgeben oder muss auch einen Leitplanken links und rechts aufmachen, um sicherzustellen, dass die Regeln irgendwie eingehalten werden. Aber am Ende sind die Athleten selbst dafür verantwortlich, auch die Regeln einzuhalten. Und das soll sich vielleicht jeder mal an die eigene Nase fassen. Und wenn ich dann sehe, was Athleten teilweise dann für Zeiten da hingebracht haben, und ich gucke mir die an beim Laufen und die sehen nicht so aus, als wenn die so schnell Radfahren könnten oder generell so schnell Rennen machen können, da muss ich schon auch irgendwie ein bisschen, ja, da muss ich schon innerlich auch fast eigentlich lachen, weil es so grotesk ist. Also wenn dann wirklich Leute ankommen, die echt übergewichtig sind, muss man wirklich auch mal ganz klar benennen, die vielleicht schnell schwimmen können und dann nur auf dem Hänger mitfahren beim Radfahren und dann kommen die nach, keine Ahnung, 6 Stunden insgesamt Rennzeit schwimmen plus Radfahren, kommen die in T2, da lache ich mich kaputt. Also wirklich, das ist echt eklig, wahnsinnig, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Okay. Das lassen wir dann so stehen. Okay, dann, ja, Mario, vielen Dank. Ich muss los. Dir wird auch nicht langweilig, glaube ich, heute. Und hat mich sehr gefreut. Und das nächste Mal wieder mit Gast. Müssen wir uns noch drüber unterhalten, wer das dann wird. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich glaube, du auch. Und das war heute wieder ein bunter Mix. Wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und bis demnächst.
Ade. Ciao, ciao.